Heute Morgen geht es um Hilfen in allerlei Prüfungen. Hilfen in allerlei Prüfungen. Darüber spricht der Apostel in Jakobus 1. Nachdem wir gestern einen Einstieg taten in diesen Brief und in das Hauptanliegen, Bewährung in Prüfungen, wollen wir heute Morgen fortfahren und von diesem Notwendigen sprechen, dass es in Prüfungen braucht. Er sagt in den Versen 2 bis 4, dass es ein rechtes Verhalten in den Prüfungen braucht. Wir sollen alles als gänzliche Freude erachten, das heißt als Weg zur Freude, Grund zur Freude. Die Freude liegt noch nicht vorhanden, die ist noch nicht vorhanden. Aber was uns hier an Traurigem begegnet, ist eine Stufe, ein Schritt zur Freude hin. In den Versen 5 bis 8 zeigt er, dass in der Prüfung Weisheit vonnöten ist. Sie wissen, wie das mit Prüfungen ist, mit Schwierigkeiten, die auf uns zukommen. Wenn wir dieses Wort Prüfungen gebrauchen, dann können Sie es auch ersetzen mit einer Anzahl von anderen Ausdrücken. Stress, Druck, Anfechtung, Schwierigkeit, Not, Drangsal. Es gibt allerlei Wörter, die man hier gebrauchen kann. Versuchung zur Sünde, das Thema kommt gleich dran, aber das gehört auch dazu. Alles, was so an Versuchungsproben, an Schwierigkeiten uns begegnen kann. Und Sie wissen, wie das ist. Diese können uns manchmal ganz schön durcheinander bringen. Wir werden verwirrt in den Prüfungen. Wir wissen nicht mehr, wo wir dran sind. Wir wissen manchmal nicht mehr, was oben und was unten ist, was rechts oder links ist, wo es hinausgeht. Wir fühlen uns wie eingesperrt und wir sehen nicht mehr das Licht. Da weiß der Apostel aus eigener Erfahrung, dass es hier Weisheit braucht. Was ist nun Weisheit? Damit wir nicht wie Blinde sind, die nichts von der Farbe wissen, wollen wir hier versuchen, Klarheit zu verschaffen. Wir haben zwei Ausdrücke, die nicht verquickt bzw. verwechselt werden dürfen. Verquickt schon, aber nicht verwechselt. Und die sind Erkenntnis oder auch Kenntnis und Weisheit. Weisheit ist Erkenntnis, aber nicht alle Erkenntnis ist schon Weisheit. Weisheit ist eine Form von Kenntnis oder von Wissen, von Information oder Fakten. Erkenntnis oder Kenntnis ist einfach die Information über etwas, das da ist. Die besitze ich, die habe ich bekommen. In biblischer Hinsicht wird das sich meistens um Kenntnis über Gott und seine Wege handeln. Weisheit ist ganz besondere Kenntnis. Kenntnis über zweierlei. Erstens über das Ziel, um das es sich jeweils handelt. Wenn es sich um weltliche Weisheit handelt, zum Beispiel, wie kommen wir nach Isenfluh? Ja. Wenn Sie dann sich versuchen vorzumalen, ja, wie käme man wohl nach Isenfluh? Sie haben gehört, es liegt auf 1200 Meter Höhe. Ja, am besten mit dem Hubschrauber. Ja. Ja. Das wäre ja praktisch, von oben dann herab. Aber Sie wären nicht sehr weise, wenn Sie diesen Weg einschlagen wollten. Er ist viel zu kostspielig. Es hängt aber davon ab, wie Sie Ihr Geld gebrauchen können wollen, wenn Sie so viel haben. Das ist eine Frage von Prioritäten. Für gewisse Leute wäre es vielleicht weise, mit dem Hubschrauber hierher zu kommen. Wenn es schnell gehen soll, wenn es wirklich eine solche Priorität hat, und wenn es gilt, hier Menschen zu retten, es gibt keinen anderen Weg, dann wäre das ein weiser Weg. Aber für die normalen Menschen, die wir, wie wir hier, die zu einer Bibelwoche kommen, wo es noch das Bähnle gibt, Seilbähnle, da ist es wohl weiser, dass wir uns fragen, wie kommt man nach Lauterbrunn? Und das wurde uns sehr gut vorgesagt in der Einladung nach hier, in der Information, die wir bekamen. Es wurde gesagt, wie wir den Ort finden, von dem aus man nach hier kommt, alles sehr deutlich beschrieben. Also, dann wären wir weise, diesen Weg einzuschlagen. Es handelt sich um das rechte Ziel. Wenn Sie vorhaben, in dieser Woche nach Isenfluh zu kommen, dann ist Isenfluh Ihr Ziel. Das Zweite, das Sie wissen müssen, ist der Weg hierhin. Sie müssen also das rechte Ziel haben und den rechten Weg, um dieses Ziel zu erreichen. Ein Freund von uns erzählte von amerikanischen Soldaten, die irgendwo angehalten hatten mit ihrem LKW und hatten Schwierigkeiten. Und da galt es, eine gewisse Kiste, die am Auto an diesem Werkfahrzeug angebracht war, zu öffnen, aber sie wollten nicht auf. Aber es stand wohl eine Picke zur Verfügung, die war vielleicht außen angebracht, und ein Soldat hat die losgemacht und hat dann mit der Picke an diese Kiste rangemacht und versuchte, sie aufzukriegen. Dabei kam ein Deutscher vorbei, sah sich das an für einen Moment. Er konnte nicht Englisch sprechen, und mit einem gewissen Griff öffnete er die Kiste, und dann war alles okay. Und als er wegging, hat er nur eine Bewegung gemacht, das heißt zwei. Er hat den Kopf geschüttelt, als er so machte. Nein, Entschuldigung. Hat er auf den Kopf hingewiesen. Aber hier, als er auf den Muskel hinwies, dann hat er den Kopf geschüttelt. So. Also Köpfchen sei vonnöten und weniger Muskel. Es war das rechte Ziel, hatte man vielleicht schon im Auge, ja, aber nicht den rechten Weg, um dieses Ziel zu erreichen. In der Versuchung müssen wir wissen, wohin es geht. Was wollen wir? Und meine lieben Freunde, dann müssen wir stehen bleiben und uns diese Frage stellen. Was will ich eigentlich? Wo sind meine Interessen? Und da gibt es zwei Grundalternativen. Ist mein Interesse Gott und seine Welt? Oder ist mein Interesse, bin ich im Mittelpunkt und meine Welt? Was will ich? Will ich es leichter haben für mein Leben in diesem Körper? Oder will ich die Freude des Herrn, koste es für meinen Leib und mein Leben in dieser Welt, was es wolle? Diese Frage muss geklärt werden. Und das ist die Frage, die nach oben schwebt, in diesem Druck der Prüfung. Genau das ist es, was Gott geklärt haben will. Was will ich? Das ist Weisheit. Und dann muss ich wissen, wie geht es jetzt dorthin? Wie kann ich dem Herrn Freude machen? Es kann sein, dass Sie mit der Erfüllung von leiblichen Bedürfnissen dem Herrn Freude machen. Wenn Sie zum Beispiel die ganze Nacht gearbeitet haben und den Willen des Herrn getan haben, und Sie befinden sich heute Morgen hier, dann kann es der Wille Gottes sein, dass Sie heute Morgen, während ich spreche, einschlafen. Und Sie können sich vergewissern, meine Stimme wird einigermaßen dazu beitragen. Wenn Sie aber in der vorigen Nacht gut geschlafen haben und Sie befinden sich einigermaßen bei guter Gesundheit, dann könnte es nicht der weiseste Weg sein, jetzt heute Morgen einzuschlafen. Vielleicht lädt der Schlaf ein. Aber jetzt müssen Sie sich fragen, was wollen Sie? Ja? Wollen Sie jetzt geistlichen Gewinn oder leiblichen Gewinn? Und wie komme ich zu dem Gewinn, den der Herr jetzt mir vor Augen hält? Ja? Dann werden Sie wahrscheinlich wach bleiben müssen. Und da gibt es einige Mittel, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will. Wenn Sie selbst nicht fertig werden mit dem Schlaf, können Sie einen Bruder, eine Schwester an Ihrer Seite zu Hilfe rufen. Das ist schon geschehen. Also, das sind sehr einfache, banale Sentenzen, ja, das heißt Sätze. Ich hoffe aber, es wird deutlich, was Weisheit ist. Weisheit ist normalerweise nicht so einfach, die Frage nach der Weisheit ist nicht so einfach in Prüfungen, aber sie kann uns geschenkt werden. Der Schreiber sagt uns, dass es vorkommen kann, dass Christen nicht Weisheit haben. Das ist wohltuend zu wissen, dass er das feststellt. Das heißt, das darf es mal geben, dass man nicht Weisheit hat. Man darf also immer noch als Christ gelten, wenn man mal dumm ist, wenn man mal nicht klug ist. Ich sage dem Herrn oft, Herr, ich bin stupide. Ich weiß nicht weiter. Ich bin in einer Sackgasse. Und ich glaube, was ich sage. Ich bin davon überzeugt. Der Herr zeigt uns, dass wir nicht viel wissen. Er zeigt uns an dieser Stelle unseren Mangel. Und wir sollten, je eher, je besser, das zugeben, dass wir nicht weise, kluge Menschen sind. Sie mögen sehr viel wissen über Mathematik oder über irgendein Land oder über irgendein Fach. Aber hier, wenn es um die Versuchung geht, da wissen Sie nicht, wie jetzt weiter. Da brauchen Sie wirklich Rat, den besten Rat. Und Sie brauchen ihn schnell. Was dann? Der Jakobus sagt uns, wo diese Weisheit vorhanden ist. Paulus hat das gesagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Sie sei bei Gott. Er ist der Weise und er hat Christus, seinen Sohn, uns zur Weisheit gemacht. Das heißt, Christus ist das Mittel zwischen Gott und uns, wodurch wir weise werden. Das heißt, er macht uns deutlich, was das beste Ziel für unser Leben ist. Sein Vater im Himmel. Er sagt uns, dort liegt unser Ziel. Und er sagt uns, dass er der Weg zu diesem Ziel ist. Und über keinen anderen Weg käme man zu diesem Ziel. Jesus ist uns zur Weisheit gemacht. Er als Person ist dieser Weg. Und dann kann er uns auch in unserem Denken, in unserem Überlegen Weisheit schenken, weil er in uns wohnt. Das ist tröstlich. Ich bin also nicht auf mein Denken letztlich angewiesen. Christus wohnt als Geist und der Heilige Geist mit ihm. Gott ist Geist, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Sohn ist zusätzlich zu Geist auch noch Leib. Der Leib ist zur Rechten des Vaters. Aber der Geist von Jesus, von ihm persönlich, nebst Heiligem Geist und Vatergeist, wohnt in uns. Diese drei wie ein Geist wohnen in meinem Geiste und vermitteln für mich oft unbemerkt, meistens unbemerkt, aber das ist das Normale des Christenlebens, dass Gott sein Denken durchleuchten, durchschimmern lässt, durch mein Denken. Ich werde dem das gar nicht notwendigerweise gewahr. Und ich lerne zu denken, wie der Himmel denkt. Das ist geistliches Denken. Denke ich losgelöst von Gott, dann denke ich menschlich oder fleischlich, das heißt diesseitig. Und es will gelernt werden, geistlich zu denken, weise zu werden. Also mit diesen Einleitungsworten lassen Sie uns die Verse 5 bis 8 lesen. Wenn es jemandem unter euch an Weisheit mangelt, das kann vorkommen. Das heißt, normalerweise mangelt uns alles. Aber wir werden dann bereit sein müssen, alles, was wir an Irdischem haben, aufzugeben. Wir müssen bereit sein, denn Jesus sagt uns, wir müssen mit einem Kreuz auf unserem Rücken durch die Gegend gehen, durch dieses Leben. Ständig. Das heißt, nachdem wir mit Christus bereits gestorben sind an seinem Kreuz, tragen wir als Nachfolger von Jesus die Verheißung des Todes in uns. Wir sollten also bereit sein, jede Zeit ans Ziel anzukommen, wo wir dann gekreuzigt werden, das heißt sterben. Christen sind Menschen zwischen Tod und Tod. Und wenn sie am Kreuz gestorben sind und sie halten sich dafür, dann sind sie bereit, jede Zeit zu sterben. Aber dieses Leben muss manchmal Stück für Stück abgegeben werden. Das ist schwieriger. Aber es geht nicht darum. 2. Korinther 4, Abvers 7. Es geht nicht darum. So wie wir auf die Welt kamen, sind wir an diese Welt geknüpft, mit ihr verwachsen. Wir saugen an der Brust dieser Welt und wir müssen entwöhnt werden. Das ist die Natur, auch legitime, nicht nur sündhafte. Das Problem ist, dass es vermischt ist. Ja. Sündhaftigerweise und schöpferischerweise sind wir mit dieser Welt verknüpft. Und wir müssen bereit sein, Stück für Stück von dieser Welt loszulassen, damit wir jene gewinnen. Philipper Kapitel 3, Abvers 7. Wenn wir Christus gewinnen wollen, müssen wir alles andere drangeben. Alles. Nicht in Wirklichkeit. Sie sind verheiratet, Sie müssen jetzt nicht Ihre Frau und Ihren Mann abgeben. Sie müssen aber grundsätzlich bereit sein dazu. Das heißt, das muss geklärt sein, dass Sie vor Gott ein Lediger sind. 1. Korinther 7. Wenn Sie das nicht tun, wird der Tod Ihres Partners Sie überraschen. Und ganz anders, als er es sowieso tun wird. Wir müssen bereit sein, Frau, Kinder, Hab und Gut und unser eigenes Leben Stück für Stück aufzugeben. Und in der Bereitschaft, dieses aufzugeben, liegt schon eine Aufgabe, ein Abgeben. Und da liegt der Weg, auf dem der Herr sich nun uns mitteilen kann mit seinen Gütern. Also in den Versen 2 bis 4 ging es darum, bereit zu sein, zu verzichten, damit Werte ausgetauscht werden können. Himmlische Werte fehlen uns. Die mangeln uns. Irdisches muss drangegeben werden, damit Himmlisches uns geschenkt werden kann. Jetzt wird er spezifisch. An der Stelle der Weisheit sagt er, wenn uns Weisheit fehlt, weil wir so irdisch klug sind, dann müssen wir bereit sein, alles abzugeben, das zuzugeben und uns die Weisheit erbitten von dem, der die Quelle dieser Weisheit ist. Der erbitte sie von Gott, der allen mit Einfalt gibt und nicht Vorwürfe macht. Halleluja. Wenn Sie Minderwertigkeitskomplexe haben, weil Sie von Kind auf immer unter den Daumen waren, immer abgelehnt, immer unterdrückt, immer kritisiert, dann kommen Sie doch zu Jesus, zu seinem Vater, und lassen Sie sich einmal vom Heiligen Geist in der Begegnung mit dem Wort Gottes vollkommen davon überzeugen, dass hier ein Ort ist, wo Sie vollkommen angenommen sind, wo keine Vorwürfe gemacht werden. Sie dürfen zu Jesus kommen, wie Sie sind. Nur, wenn Sie jetzt hängen bleiben an Ihren Minderwertigkeitskomplex und Sie haben gelernt, dass das ein Vorteil sein kann, damit Sie Aufmerksamkeit bekommen. Verstehen Sie das? Es gibt Leute, die sprechen gern von ihren Leiden und Schwächen. Dadurch bekommen sie einen irdischen Gewinn. Das müssen sie aufgeben. Die Liebe zur Not muss aufgegeben werden. Aber die Liebe zum Herrn, dass er mich annimmt, die darf da sein. Ich muss also bereit sein, verändert zu werden. Ich darf bei Jesus nicht bleiben, wie ich bin. Ich muss frei werden von meinen Komplexen. Das geht. Ich darf an Weisheit zunehmen. Ich darf etwas werden. Ich darf ein Wissender sein. Ich darf ein sich Beherrschender sein. Ja. Der erbitte sie von Gott, der mit Einfalt gibt. Wussten Sie, dass Gott einfältig war? Der ist ganz einfach, wenn er eines vor Augen hat, mich. Ist das nicht schön? Da führt er nichts im Schild. Da ist er vollkommen einfältig. Nur eine Falte, nicht zwei, und dazwischen ist noch etwas, ja, dahinter. Nur eins hat er im Auge. Er liebt mich und er möchte mir schenken. Das heißt, deshalb scheint das Wort auch für reichlich gebraucht zu werden. Er gibt reichlich, hält gar nicht zurück. Einfältig, so auch in Römer 12, etwa Vers 7 bis 8, dort in der Gegend. Das Geben soll mit Einfalt geschehen, reichlich. Ich gebe diese Bibelstellen für solche, die vielleicht Notizen machen wollen und die noch weiter darüber arbeiten möchten. Für die, die jetzt sich konzentrieren möchten auf dieses Thema, vergessen Sie die Bibelstellen. Also, er macht keine Vorwürfe, so wird sie ihm gegeben werden. Denn er ist ein gebender Gott, gibt vorher, stand in der Gegenwartsform. Er ist ein Gott, der gibt, ständig. Und weil er ein gebender Gott ist, wird er in diesem einzelnen Fall mir geben. Er bitte aber im Glauben, hier wird jetzt die Voraussetzung genannt, unter welcher Gott so gibt, wie eben gesagt. Er holt jetzt etwas nach, das er nicht erwähnt hatte. Das muss also, die Verse 6 bis 8 müssen in Vers 5 hinein versetzt werden. Das heißt, das muss dabei gedacht werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht im Geringsten dabei. Was heißt im Glauben beten? Nun, erstens einmal im Vertrauen in die Güte Gottes. Ihm können wir vertrauen, dass er gut ist. Aber zweitens, an dieser Stelle dürfen wir uns gewiss sein, dass er das, was wir bitten, uns geben wird. Deshalb dürfen wir im Vertrauen beten. Denn manchmal wissen wir nicht, wir wissen, dass er gut ist, aber wir wissen nicht, ob er uns das geben wird, wofür wir gerade beten. Wenn er es nicht versprochen hat in seinem Wort, dann kann ich nicht wissen, dass er es mir geben wird. Und dann kann ich es auch nicht glauben. Denn, und das schreiben Sie sich bitte hinter die Ohren oder sonst wo, wo sie es behalten werden. Ich kann nur glauben, was ich weiß. Ich muss erst wissen und dann kann ich glauben. Glauben oder ja, Glauben ist eine positive Reaktion auf Fakten. Und die beste Nahrung für den Glauben ist Fakten. Wenn Sie Ihren Glauben nähren wollen, brauchen Sie Fakten. Und wenn Sie keine Fakten haben, verzichten Sie bitte auf das Glauben. Sie haben kein Recht, etwas zu glauben, wovon Sie nicht überzeugt sind. Und wenn es nicht in der Bibel steht, dass Gott in Wirklichkeit jeden seiner Kinder heilen wird, körperlich, wenn Sie ihn bitten, dann können Sie das auch nicht glauben. Sie können Gott vertrauen, dass er gut ist. Und wenn das für Sie sein Weg ist, dass er ihn dann heilen wird. Aber wenn Sie nicht wissen, dass das für Sie sein Weg ist, können Sie es nicht glauben, weil Sie es nicht wissen. Das wissen viele Leute nicht, deshalb müssen wir es ihnen vergeben, wenn sie hier etwas übermütig sprechen. Aber es sind andere, die sollten es wissen. Er bitte aber im Glauben, weil Gott vertrauenswürdig ist und weil er es versprochen hat. Und zweifle nicht im geringsten dabei, denn wer zweifelt, trotz Fakten, gleicht der Meereswoge, die vom Winde getrieben und geblasen wird, denn ein solcher Mensch wähne nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde, weder Weisheit noch etwas anderes. Sehen Sie? Wer zweifelt, der bekommt nicht Weisheit und der bekommt auch nichts anderes. Denn er muss Gott vertrauen. Wer zweifelt, ist wie die Meereswoge, die allen Gefahren ausgesetzt ist. Meine lieben Freunde, wenn Sie nicht festhalten an Gott, dann sind Sie restlos den Gefahren dieser Welt ausgesetzt. Dann kommt jeder Wind von jeder Richtung und bläst Sie um, wie eine Meereswoge. Aber Jesaja 26, das gefestigte Herz wird im Frieden bewahrt, weil es sich auf Jahwe verlässt. Das ist dann anders. Ein Mann mit zwei Seelen in Anführungsstrichen, so das Wort im Grundtext. Die eine Seite in mir sagt, ja, der Herr ist vertrauenswürdig. Aber praktisch kann ich nicht vertrauen. Ja. Hin und her, mit zwei Seelen in seiner Brust. Ja. Und übrigens, hier steht nicht Mensch, sondern Mann. Also die Frauen sind jetzt entlastet. Die glauben viel leichter sowieso. Die haben weniger Schwierigkeiten. Die haben ihre Schwierigkeiten an anderer Stelle. Dann müssen wir ihnen helfen. Aber an dieser Stelle haben wir Männer Schwierigkeiten, weil das unsere Veranlagung ist. So ticken wir. So sind wir gebastelt. Und wir neigen zum Zweifel. Und da müssen wir kindlich werden. Und das fällt uns schwer, nicht wahr? Oder Christen? Dem einen nicht so schwer als dem anderen. Wir müssen also lernen zu vertrauen und aufgeben, dass wir alles wissen könnten. Ein Mann mit zwei Seelen ist unbeständig, er ist also kein Mann. In allen seinen Wegen, nicht nur an dieser Stelle. Jetzt die Verse 9 bis 12. In diesem kleinen Abschnitt zeigt der Apostel uns ein weiteres. Unser Thema ist Hilfen in allerlei Anfechtungen oder Prüfungen. Weisheit ist vonnöten. Jetzt sagt er, eine Haltung, die der Lebenssituation entspricht, ist wichtig. Wie sieht Ihre Lebenssituation aus? Sie müssen eine Haltung einnehmen, die dieser Situation entspricht. Wenn sie das nicht tun, werden sie gerade wegen dieser Situation Prüfungen bekommen. Und wenn sie nicht orientiert sind, das heißt, sie haben mit Gott ihre Situation nicht abgeklärt, dann werden sie auf die Nase fallen in der Prüfung. Denn unsere Prüfungen kommen aus unseren Lebenssituationen unter anderem hervor. Werden wir gleich sehen, wie das aussieht. Der Apostel hat hier zwei Beispiele vor Augen. Einen Mann, dessen Lebenssituation eher eine niedrige ist für diese Welt. Das heißt, er hat wenig, was diese Welt betrifft. Der andere hat sehr viel, was diese Welt betrifft. Beide sind Christen. Der Niedriggestellte und der Reiche sind beide Brüder. Es gibt also unter Christen, weil Gott es so führt. Es ist nicht ein Grundsatz für Christen, arm zu sein. Es ist keine Tugend. Die sogenannten Orden sollten einmal dieses Prinzip aufgeben. Es ist kein höheres Niveau von Christenleben, in Armut zu leben. Auch nicht notwendigerweise einen einfachen Lebensstil zu führen, wie das heute Mode ist. Das zu sagen, meine ich. Der Lebensstil selbst ist noch nicht so Mode geworden, aber dass man das sagt, das ist Mode geworden. Übrigens ist das sehr relativ. Wie wir leben, wie unsere Verhältnisse aussehen, das ist relativ und letztlich eine Führung Gottes. Also, es gibt beides. Es gibt den Christen, der fast nichts hat, und es gibt den, der nicht nur alles hat, was er braucht, sondern mehr als er braucht. Was er damit tun soll, das wissen wir, das steht auf einem anderen Blatt. Jakobus führt uns jetzt zur grundsätzlichen Klärung des Problems. Wie soll meine Einstellung hier sein? Und wenn das geklärt ist, dann können alle anderen Fragen geklärt werden. Also, wir lesen. In Vers 9 hat er ein Wort für den Niedriggestellten. Der niedriggestellte Bruder rühme sich in seiner Hoheit. Was heißt das? Ein wenig überlegen. Ich wünschte, ich hätte jetzt Bibelstundensituation oder Schulsituation. Könnten wir eine kleine Übung machen. Ja. Aber da wir in einem Vortrag sind, muss ich ja Ihnen die Antworten liefern. Aber als Pädagoge darf ich zuerst mit einer Frage beginnen, damit Sie schon anfangen zu denken. Ja. Und dann besser mitkommen. Also, wenn er sich in seiner Hoheit, das ist natürlich die Hoheit in Christus, das verstehen wir, wenn er sich in dieser Hoheit rühmen soll, dann wird er sein Auge wegnehmen müssen von seinen irdischen Sorgen. Das heißt, der Arme ist nicht von zu Hause aus geistlich gesinnt. Der ist genauso fleischlich und weltlich wie der Reiche. Jeder von uns ist gleich verdorben. Und jeder von uns hat dasselbe Problem. Nicht die Lebenssituation, wie der Marxismus meint, bringt die Probleme, sondern der Mensch selbst. Der niedriggestellte Bruder soll einmal wegschauen von seiner irdischen Not und soll hinschauen auf Jesus und sich dort freuen in der Hoheit in Christus. Und jetzt kommt der reiche Bruder dran. Der Reiche rühme sich in seiner Niedrigkeit, nicht der Niedrigkeit, sondern in der Niedrigkeit. Das heißt, in dieser Situation, wo er viel hat, soll er wissen, dass dieser Reichtum im Grunde, im Lichte der Ewigkeit, ein Hauch ist, Kapitel 4. Ja. nichts. Und wie schnell das vergehen kann, dafür, glaube ich, haben wir 1000 Beispiele. Und wenn es nicht mir genommen wird, dann werde ich ihm genommen. Ja. Heute Nacht, wir wissen, was Jesus da sagt. Also ich kann es in einem Nu verlieren. Der Herr schenkt es wie einem Hiob und der Herr nimmt es. Der Herr schenkt uns ein Auto. Meine Frau, das hätte auch ich sein können, schön, fuhr, hatte nicht das Auge an der richtigen Stelle vielleicht. Und der Herr nahm das Auto und sie rief mich an, niedergeschlagen, heulend. Und dann musste ich sofort mich fangen und sagen, der Herr gab und der Herr hat genommen. Ja. So ist das im Leben. In seiner Niedrigkeit sollen wir uns des Herrn rühmen. Das heißt, der Reiche soll auch wegschauen von den irdischen Gaben und soll die größte Gabe vor Augen haben. Weil er, Vers 10 und 11 erklären dieses, weil er wie eine Blume des Grases, kein besseres Beispiel, vergehen wird, denn, jetzt kommt wahrscheinlich ein Zitat, denn es steht im Grundtext in der Vergangenheitsform, er greift wahrscheinlich etwas aus einer kleinen Geschichte heraus. Die Sonne ging auf zusammen mit dem heißen Wind, dem Wind vom Osten, der kommt ja von der Wüste, kennen Sie die Karte von Palästina? Wenn der Wind vom Osten kommt, kommt er von der arabischen Wüste her. Und der kann ganz schön warm sein, schon früh am Morgen. Der Westwind bringt Feuchtigkeit. Der Ostwind nimmt, was an Feuchtigkeit noch vorhanden ist. Und wenn jetzt die Sonne aufgeht und der Wind anfängt zu blasen, dann hat diese kleine Blume nichts mehr. Dann verwelkt sie. So ist der Reiche. Und seine Blume fiel ab, verdorrte das Gras, denn eine Blume ist ja auf Gras gewachsen, und seine Blume fiel ab, und die Schönheit ihres Aussehens verging. Die Reihenfolge ist interessant. Sind Sie ein Blumenbeobachter? Zuerst verwelkt das Gras, das Fundament. Die Blume ist noch da, und jetzt geht sie. Sie knickt, aber die Blume ist noch da, auch auf dem Boden. Und dann verwelkt sie in sich, die Schönheit zuletzt. Interessant. Und die Schönheit ihres Aussehens verging. Also wird auch der Reiche in seinen Wegen verwelken. In seinen Wegen, mitten im Leben, davon. Ja. Vers 12 haben wir eine Verheißung für beide. Den niedrig gestellten und den höher gestellten Bruder. Beide sollen wegschauen vom Irdischen und auf die Verheißung des Herrn sehen. Sie sollen die lange Perspektive bekommen. Die Fernperspektive. Glückseligkeit. Ein Wort, das schwer ist zu übersetzen, ist auch fehlübersetzt worden. Selig. Übersetzt Luther. Das heißt nicht, er wird selig gesprochen wie ein Heiliger, sondern es heißt auch nicht, glücklich ist der Mann, denn er ist gar nicht glücklich. Er ist traurig. Die Prüfung wähnt uns nicht, Freude zu sein. Aber denken wir an den Vers 2. Achtet es für Freude, dass es wird später Freude sein, jetzt Traurigkeit. Aber wenn wir ausharren, wird später Freude unser Los sein. Deshalb kann er im Grußwort in Vers 1 sagen, freut euch jetzt schon. Freut euch über die Freude, die euer Los sein wird. Und das heißt, dass wir dann in der Traurigkeit einigermaßen doch noch froh sein können. Glückseligkeit ist das Los des Mannes. Später kommt es. Glückseligkeit wird auf uns warten. Hier wieder Mann. Denn er ist es, der hauptsächlich verantwortlich ist für sich selbst und Familie. Und normalerweise treffen ihn die Versuchungen, die so im Leben, im Broterwerb auf uns zukommen. Und wenn eine Frau in diesen Versuchungen steht, dann darf sie sich auch diese Verheißung aneignen. Glückseligkeit ist das Los des Mannes, der in der Versuchung Ausdauer bewahrt, ob er niedrig gestellt ist oder ob er reich ist. Ausdauer bewahrt, darunter bleibt. Es gibt Fluchtmöglichkeiten. Das ist die andere Seite. Aber wir haben hier jetzt keine Fluchtmöglichkeit. Dies ist nicht eine solche Situation. Aber manchmal öffnet der Herr eine Tür zur Flucht, wenn in der Zeit des Druckes. Und dann dürfen wir diese Flucht nehmen. Also Flucht ist nicht immer verboten. Aber wenn der Herr mich einzäunt, wie es in Klagelieder heißt, 3 Vers 7 vielleicht, dann darf ich dem Herrn vertrauen und darunter bleiben, unter Beschuss bleiben. Ja, also das Bild kommt vom Stürmen einer Burg. Offiziere rufen Hypomone, darunter bleiben. Die Krone des, weil er, nachdem er sich bewährt hat, die Krone des Lebens empfangen wird. Wenn er jetzt nicht dem Herrn davonläuft, ihm untreu wird, dann wird er ewiges Leben ererben, wie eine Krone, welche der Herr denen verhieß, die ihn lieben. Wenn sie den Herrn nicht lieben, kommen sie dort nicht an. Liebe ist die Substanz des Christseins. Glaube ist der Schlüssel. Aber Liebe ist das Christsein. Und wenn diese überhaupt nicht vorhanden ist, dann ist man nicht Christ. Aber wenn sie vorhanden ist, darf sie wachsen. Und in der Prüfung darf sie wachsen. Und in der Prüfung wird herausgestellt, ob man den Herrn liebt oder nicht. Da wird herausgestellt, da wird geklärt, was ich will, wo meine Liebe ist, wo meine Interessen sind. Was will ich? Und wenn der niedrig gestellte Bruder dem Herrn zeigt, Herr, ich liebe dich und nicht das Irdische, ich kann loslassen. Und wenn der Reiche sagt, ich liebe dich, Herr, und nicht deine Gaben zuerst, dann zeigt es sich, dass der Herr Jesus seine Liebe in sein Herz ausgegossen hat. Und wenn er sich bewährt in dieser Situation, dann wird er das ewige Leben im Jenseits ererben. Heute haben wir es in der Knospe, dann werden wir es in der Blüte haben. Die Verse 13 bis 18 zeigen uns ein viertes, das notwendig ist in allerlei Prüfungen, egal in welcher. Es braucht in jeder Prüfung ein rechtes Gottesverständnis. Ein rechtes Gottesverständnis. Die Art und Weise, wie ich über Gott denke, sagt Jakobus, ist entscheidend, wie ich in der Prüfung fertig werde. Was sollte man nun von Gott wissen, wenn man geprüft wird? Grundsätzlich zweierlei. Grundsätzlich zweierlei. Dazwischen gibt es eine Warnung. Vers 16. 13, Vers 15. Und dieses sollte man sich wieder sehr, sehr fest merken. Denn dieses ist das, was immer wieder aufgeworfen wird. Und worüber wir ins Zweifeln kommen. Und einige fallen hier und kommen nicht darüber hinweg. Eines will Jakobus klar machen. Von Gott kommt kein Böses. 13 bis 15. Nach dem Krieg studierte ich Theologie. Während des Sommers sind wir zu viert, vier Studenten, haben wir uns auf die Reise gemacht und wir reisten für die Schule durch verschiedene Gemeinden. Wir haben gesungen, gepredigt, auch für die Kinder immer wieder was gehabt. Und an einem Abend war ich dran für die Kinder. Und mir fiel ein Herr, als ich mal vor Jahren in der Kinderevangelisation tätig war. Nicht mit der Kinderevangelisationsbewegung, aber es war eine Kinderarbeit. Da machten wir Hausbesuche und wir waren schon gewarnt worden, dass dieser Mann ein gefährlicher Atheist war. Er konnte ganz schön grob werden. Aber wir sagten uns, gerade dann muss dieser Mann von Jesus erfahren. Und wir fassten den Mut und mein Kollege und ich, er war etwas älter, ich war der Jüngere, wir fassten den Mut und besuchten ihn. Wir wurden einigermaßen freundlich empfangen, sie luden uns sogar zum Essen ein. Aber im Gespräch, es war während des Krieges, und er hat geschimpft, wenn es so viel Leid gibt in dieser Welt und Krieg und Unheil, dann kann es keinen Gott geben. Nun, wir waren sehr junge Reichgottesarbeiter, wir wussten auch nicht immer, wie zu antworten in solchen Fällen. Ich weiß nicht, ob unser Zeugnis wirklich das richtige Zeugnis war. Aber später, als wir nun auf der Reise waren, wir vier Studenten, dann dachte ich an diese Situation. Und ich erzählte den Kindern, dass als ich vom Krieg nach Hause kam, ich hatte etwas Geld von der Regierung bekommen, der kanadischen Regierung, und ich konnte mir jetzt neue Kleider kaufen. Unter Umständen, unter anderem, hatte ich mir einen Anzug gekauft. Und der hatte damals, war das so Mode, eine Weste mit vielen Knöpfen. Und ich hatte die also unter meiner Jacke. Und zu gegebener Zeit zeigte ich diesen Kindern diese Weste, die der Schneider für mich gemacht hatte. Und das war also ein schlechter Schneider gewesen. Der hatte auf der einen Seite ein Loch zu viel gemacht und auf der anderen Seite ein Knopf zu viel. Stellt euch einmal vor, Kinder, was für ein Schneider das war. Nun, hier ist etwas offensichtlicher. Bei einer Weste nicht so gleich. Die Kinder natürlich darauf stießen, die waren geschmunzelt natürlich. Aber so ist es mit uns Menschen. Uns fehlt das richtige Gottesverständnis und die Ungerechtigkeit in dieser Welt steht uns so stark vor Augen, dass wir nichts mehr sehen können. Es ist wie wenn man, also wenn Sie die Jungfrau vor sich haben, in einem Berg, und Sie halten eine kleine Münze vor ihrem Auge, dann können Sie selbst den größten Berg nicht sehen. Was ist vordergründig? Wenn man nur diese Ungerechtigkeit sieht, wird man nie ein Bild von Gott bekommen. Jakobus will einmal diese Information weitergeben. Von Gott kommt kein Böses. 13 bis 15. Niemand sage, wenn er in Versuchung kommt oder versucht wird, ich werde von Gott versucht. Gott lässt die Prüfung zu, aber das Böse, wozu hier eingeladen wird, das kommt nicht von Gott. Es ist nicht Gottes Absicht, dass ich hier eingeladen werde zum Bösen. Denn, und jetzt ist interessant die Begründung, und hieraus lerne ich, dass jeder in dieser Welt, der gebraucht wird, um zu versuchen, einmal selbst versucht wurde. Der Grund, weshalb Gott nie versucht, ist der, dass er nie in Versuchung fiel. Das heißt, es handelt sich bei ihm grundsätzlich um ein anderes Wesen als bei Satan. Bei Satan stieg eine Versuchung auf und er willigte ein, und wurde so zum Urversucher. Satan und Gott sollen nicht verwechselt werden. Sie werden aber ständig verwechselt. Er selbst aber versucht niemanden. Ein jeder wird versucht, jeder von uns, seit Adam und Eva nicht. Aber jeder von uns seitdem wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust weggezogen und gelockt wird. Die Aufmerksamkeit wird gewonnen. Erstens.
Bitte hör einmal auf mich, sagt Satan die Schlange im Paradies. Evas Aufmerksamkeit wird gewonnen. Schau weg von Gott, schau einmal hierher, höre mal auf mich. Und jetzt kommt das Locken. Komm. Dann, wenn die Lust empfangen hat, das ist das Dritte, gebiert sie die Sünde, das Vierte, die vier Schritte in der Versuchung. Die Sünde, wenn sie vollendet ist, das heißt, wenn sie geboren ist, sie ist da, bringt den Tod hervor. Das ist das Ende. Am Anfang nur Schönheit, nur Verheißung. Gott ist der Böse. Sollte Gott gesagt haben, will er wirklich nicht euer Bestes? Mit anderen Worten, nein, er hält euch etwas, er vorenthält euch etwas, ja. Er will nicht euer Bestes. Man beginnt zu zweifeln an der Güte Gottes. Und Jakobus sagt, bei Gott ist das nicht. Das gibt es nicht. Bei Gott ist nichts Böses. Das Böse liegt bei uns. Und das ist so schwer für uns zu verstehen, weil es in uns sitzt, Gott spielen zu wollen. Wer über Gott richtet, macht sich selbst zum Richter, sprich Gott. Vers 16 wird eine Warnung eingeschoben, bevor er zum Zweiten kommt. Man soll sich im Denken über Gott nicht irreführen lassen. Dies ist nämlich eine Gefahr, auch für Christen. Werdet nicht irregeführt. Das kann ein Prozess sein. Werdet nicht irregeführt. Meine geliebten Brüder, ich will das nicht. Ich bin um euch besorgt. Und Jesus liebt euch. Ich liebe euch. Und Jesus liebt euch. Ihr seid Geliebte. Ihr seid meine Brüder. Ich kenne euer Wesen. Ich habe denselben Stoff in meiner Seele. Merken Sie die Motivation? Den Appell? Da liegt sehr viel in diesem kurzen Satz. Irregeführt wird man, wenn man falsch über Gott denkt. Und jetzt das Zweite. Von Gott kommt Gutes. Und es kommt von ihm. Es kommt, Verse 17 und 18. Im Gegensatz zu dem, was die Schlange sagt, sollte Gott euch etwas vorenthalten, enthält er uns nichts vor. Jede gute Bescherung. Die Bescherung ist eine gute Bescherung, nicht eine schlechte. Und jede gute Bescherung ist von oben, jüdische Weise, um von Gott zu sprechen. Kommt herab vom Vater der Lichter. Er schuf alle Lichter, um uns Licht zu geben. Die Sonne wurde für den Menschen geschaffen. Er ist ein Vater, er erweist sich als Vater, wenn er uns Licht gibt und die Dunkelheit in unserem Leben verscheucht. Dafür ist die Sonne da. Und wenn die Wolken da sind, ist es nicht ganz dunkel. Und auch wenn es Nacht ist, ist es ja nicht hoffnungslos. Er ist ein Vater des Lichts. Das Licht kommt immer wieder, der Morgen kommt immer wieder. Und wer nicht kommt hier auf dieser Welt, dann gehen wir ein ins ewige Licht. Also er ist wirklich der Vater des Lichts, bei welchem keine Veränderung ist. Passen Sie auf. Bei Gott in seinem Wesen ist keine Veränderung, aber er kann mit Veränderung leben. Das ist gute Nachricht. Gott kann mit Geschichte, Geschichte ist Veränderung, ja? Gott kann mit Geschichte leben. Das zeigt uns das Buch Jona. Man kann von ihm sagen, es reut ihn. Nicht, weil er nicht im Voraus sah und nicht entsprechend handeln konnte. Nein, nur insofern er jetzt sich adaptiert. Aber sein Wesen bleibt dasselbe. Egal wie er sich auf die Geschichte, auf meine Veränderung einstellt, das entspricht immer seinem konstanten Wesen der Güte. Ob er nun Nineveh zerstört oder am Leben lässt, es ist immer derselbe Gott. Kein anderer Gott. Und ob es der Jona ist, der früher in Israel wohnte, oder der dann später im Bauch des Walfisches ist, oder der jetzt in Nineveh ankommt und jetzt bei diesem Bäumchen ist, den Gott ihm gab, immer bleibt Gott derselbe bei den Veränderungen Jonas. Bei ihm ist keine Veränderung im Wesen, aber er kann mit Veränderung leben. Er wird fertig mit Veränderung. Das ist gute Nachricht. Noch Schatten des Wendens, wir denken an die Sonnenuhr, weil er es beschloss, wurden wir von ihm gezeugt. Weil er es beschloss. Ja, warum beschloss er es? Das lassen wir, überlassen wir ihm. Ja. Er braucht uns nicht. Er wollte es einfach so. Und weil er es einmal beschloss, gab es das, dass ich ein neues Leben haben darf. Er hat uns nicht in unserem Tod untergehen lassen, in diesem Morast. Er hat beschlossen, neues Licht in diese Dunkelheit zu bringen. Er hat beschlossen, zu sagen, es werde wieder Licht und es entstehe wieder Leben. Durch sein Wort, durch sein Sprechen geschieht das. Wollte Gott, dass er in das Leben manch eines hineinrufen würde. Es werde Licht. Ich weiß jetzt seinen Namen nicht, ein Missionar in irgendeinem asiatischen Land, auf einer Insel, glaube ich, ist es, besucht einen europäischen General, der dort stationiert ist, will ihn für Jesus gewinnen, sowohl als die Heiden in diesem Land. Er besucht ihn und sagt, es werde Licht. Und dann geht er wieder. Der General dachte, was für ein Mann ist das? Nach einiger Zeit besucht er ihn wieder. Es werde Licht. Sie müssen sich jetzt die alten deutschen Unika vorstellen, ja, die mal ganz anders sein konnten. Kommt wieder, es werde Licht. Der Mann begann zu fragen nach dem Licht und fand es in Jesus Christus. Paulus sagt, dieser Gott, der damals bei der Schöpfung sprach, es werde Licht, der hat in unseren Herzen hineingeleuchtet, gesprochen, gerufen mit der Botschaft des Evangeliums. Wollte Gott, dass wir diesen Ruf hören, wenn wir ihn noch nie gehört haben. Es werde Licht in dieser Dunkelheit. Und dann kommt Leben. Dann wird Leben gezeugt durch sein Wort. Und dann sind wir Erstlingsfrüchte. Was heißt das? Wir sind die Verheißung, dass diese Welt nochmal neu wird. Ja, in dieser Welt herrscht Ungerechtigkeit. Petrus sagt uns in 2. Petrus Kapitel 3, in Jena wird Gerechtigkeit herrschen. Werden Sie da sein? Werden Sie in jener Welt sein? Dann müssen Sie in dieser eine Erstlingsfrucht sein. Das heißt, Sie müssen zu dem Teil dieser Welt gehören, der als erstes von allem in dieser Welt erneuert wird. Denn die ganze Welt wird erneuert werden, aber nicht alle Menschen. Und wenn Sie in jener erneuerten Welt wohnen wollen, wollen Sie jetzt in dieser Welt bereits die Erneuerung erfahren. Und dann sind Sie ein Teil dieses ersten Teils dieser Welt, der erneuert wird. Die letzten Verse in diesem Kapitel, ab 19, ja eigentlich könnten wir schon in 18 beginnen, bis Vers 27, zeigen uns, dass wir eine richtige Einstellung zu Gottes Wort brauchen. Dies sind Worte, über die vielleicht häufiger gepredigt wird. Ich will einiges noch hierüber sagen. Jakobus lenkt unsere Aufmerksamkeit auf viererlei. Eigentlich fünferlei. Wenn wir an Vers 18 noch denken. Es geht hier um das Wort Gottes. Und er hat bereits vom Wort Gottes gesprochen. Wenn wir Vers 18 hinzunehmen, dann wäre das das Erste. Das Wort der Wahrheit weckt neues Leben. Das soll ich wissen. Und wenn Sie Erneuerung haben wollen in Ihrem geistlichen Leben, Sie merken, Sie sind lau geworden, exponieren Sie Ihren Geist dem Worte Gottes. Setzen Sie sich dem Reden Gottes aus. Da ist Leben und Licht. Da ist der Heilige Geist am Werk. Wie? Jetzt die Verse 19 bis 21. Wie geht man oder wie soll man sich auf Gottes Wort einstellen? Man sollte sich vorbereiten. Ich habe manchmal gedacht, man sollte eigentlich predigen über wie kommt man zum Gottesdienst. Wie bereitet man sich vor? Früher gab es das noch, dass man sich am Samstag und vielleicht noch am Sonntagmorgen vorbereitete. Aber heute kommt man unvorbereitet in die Versammlung der Gläubigen. Sehr oft. Aber damals hat man sich noch vorbereitet. Jakobus zeigt uns, wie man sich vorbereitet. Nicht nur auf den Gottesdienst, sondern überhaupt auf die stille Zeit oder jede Zeit, jeden Moment, wo ich mich Gottes Wort aussetze. Wie gehe ich auf Gottes Wort zu? Das wird uns gesagt in den Versen 19 bis 21 anfangen. Also, das heißt, weil Gott mit seinem Wort erneuert und weil uns eine neue Welt verheißen ist, wollen wir jetzt schon uns darauf einstellen. Also, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören. Das muss also jetzt bei mir klar sein. Wenn ich schnell zum Hören sein will, muss ich mich darauf einstellen. Wenn ich ein Gespräch erwarte, muss ich mich vorher sagen, jetzt will ich mit Augen und Ohren dabei sein. Meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam aber zum Reden. Das schenkt der Herr. Langsam zum Zorn. Ob gerecht oder ungerecht. Langsam. Denn des Menschen Zorn bewirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Wenn aber mein Zorn ein Arm, der verlängerte Zorn Gottes ist, dann wirkt er Gerechtigkeit. Aber nicht losgelöst von Gott. Darum, weil dem so ist, nachdem ihr allen Schmutz und alles Überfließen von Schlechtigkeit abgelegt habt, nehmt das Wort auf. Jetzt kommt er dazu. Aber bis zum Komma, in der Mitte von Vers 21, haben wir Vorbereitung. Das heißt, was sollen wir tun? Achten Sie darauf, dass Sie eine gute Übersetzung haben in Vers 21. Erst ablegen von Schmutz und Überfließen von Schlechtigkeit. Das soll als Sünde bekannt werden und abgelegt werden. Wenn Sie das mit in Ihr Bibellesen nehmen, haben Sie kein Ohr für Gott. Nachdem Sie das abgelegt haben, Schmutz, schmutzige Gedanken, befleckter Geist, wenn Sie sich haben reinigen lassen durch das Blut, dann sind Sie vorbereitet, Gottes Wort aufzunehmen. Jetzt kommt die eigentliche Aufgabe. Wie man mit Gottes Wort eigentlich umgehen soll. Nehmt in Sanftmut. Sanftmut ist ähnlich wie Demut, aber hat mit einer rechten, normalerweise mit einer rechten Einstellung zum Bruder zu tun und auch zu Gott. Ich soll demütig sein gegenüber Gott und meinem Bruder. Die Beziehung zum Bruder sollte geregelt sein. Nehmt in Sanftmut in euch auf, wie man einen Gast in höflicher Weise aufnimmt. Das Wort für die Aufnahme eines Gastes wird hier gebraucht. Man nimmt es in sich auf, lässt ihn nicht an der Tür stehen. Meine lieben Geschwister, viele Menschen lassen das Wort Gottes an der Tür ihres Ohrs stehen. Sie nehmen es zur Kenntnis, sie waren dabei, aber sie haben es nicht willkommen geheißen und in die innerste Stube aufgenommen und dort zu Hause sein lassen. Es muss wirklich ganz bewusst aufgenommen, beherzigt werden. In euch das eingepflanzte Wort. Gott will es einpflanzen. Ich muss einen weichen Boden haben, einen empfänglichen. Das Kraft hat, das Wort hat Kraft, aber keine, wenn ich ihm widerstehe. Wenn es nicht mit Glauben vermengt ist, in Hebräer 4. Es hat Kraft, eure Seelen zu retten. Es hatte Kraft, meine Seele zu retten, als ich zu Jesus kam. Und es hat jetzt Kraft, meine Seele zu retten, das heißt zu bewahren, bei Jesus zu halten, während ich Christ bin. Werdet aber Täter des Wortes. Das ist ein Prozess. Das ist nicht von heute auf morgen. Nicht über Nacht. Werdet Täter des Wortes. Das ist das Dritte. Nehmt auf. Wisst, dass es Kraft hat zu retten. Werdet Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen, weil einer, der ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, solcher einem Manne gleicht, der in einem Spiegel das Gesicht, das er von seiner Geburt her hat, betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet, stimmt, und er ist weggegangen und er hat zugleich vergessen, wie er war. Was hilft ihm dann der Spiegel? Der Spiegel dient dazu, dass ich sehe, wie ich waschen sollte. Wenn ich aber nicht wasche, dann hat es keinen Sinn, in den Spiegel zu schauen. Wenn Sie nicht vorhaben, noch tiefer in die Heiligung zu gehen, nachdem Sie schon in die Heiligung gegangen waren als Vorbereitung, wenn Sie nicht bereit sind, noch mehr zu verlieren und noch mehr zu gewinnen an geistlichen, himmlischen Werten, dann lassen Sie es. Aber wir haben eine Verheißung, Vers 25. Wer aber sich in das vollkommene Gesetz, das Wort Gottes, das Gesetz der Freiheit, das Gesetz, das mich frei gemacht hat vom mosaischen Gesetz, das ist das Evangelium, die Botschaft von Jesus. Wenn ich als Freier dastehe, dann soll ich aufpassen, dass ich nicht neu gebunden werde, wie Paulus das sagt. Wie er an die Galater schreibt. Wer sich in das vollkommene Gesetz der Freiheit vertieft hat. Tun Sie das? Sich vertiefen. Ich stelle fest, nicht viele Christen lesen mehr viel in der Bibel. Gehören wir zu denen, die viel lesen und dann sich vertiefen in das Gelesen und dabei geblieben ist beim Vertiefen und beim Gehorsam, beides. Welcher nicht ein vergesslicher Hörer geworden ist, Herr, stärke mein Gewissen, ja, sondern ein Täter des Werkes, dieser wird in seinem Tun das Los der Glückseligkeit haben. Das heißt, auf ihn wartet später Freude. Natürlich hat er jetzt schon Freude am Wort Gottes. Jetzt haben wir zwei Beispiele von Menschen, die das Wort Gottes ernst nehmen. Wenn jemand unter euch meint, religiös zu sein, fromm, dabei seine Zunge nicht im Zaum hält, sondern sein Herz verführt, mehr darüber in Kapitel 3 und 4, dessen Religion ist nichtig. Reine Religion und nicht entweihte. Sie kennen entweihte Religion, ja? Wir sollen geweihte sein. Eine Religion, eine Beziehung zu Gott, die von Weihe spricht. Geweihte Religion, bei dem Gott und Vater ist diese. Aber das ist nur ein Beispiel. Waisen und Witwen, das Wort für Witwe heißt Einsame, in ihrer Bedrängnis zu besuchen, in ihrer Not. Und sich selbst als ein von der Welt Unbefleckter zu bewahren. Das schenke der Herr. Und das wird er tun in seiner Gnade. Wir beten. Wir danken dir, Herr, für dein Wort. Wir danken dir für deinen Geist, der dabei am Werk ist. Wir danken dir, Herr, für deine Kraft. Wir danken dir, Herr, für die Hoffnung, die du uns machst. Für die Freude, die du uns vorhältst. Wir danken dir, Herr, dass du uns führen kannst auf rechter Straße, in deinem Wort und im Gehorsam. Herr, wir wollen dir folgen. Amen.